Herzlich willkommen im Sumpf. Hallo, herzlich willkommen im Sumpf und hallo, herzlich willkommen Gregor. Hallo.
Hallo Felo, es ist wunderschön, dich heute zu sehen.
Es ist auch sehr schön, dich zu sehen, zu hören und ich hebe mein Gläschen
drauf. Dito. Der Dom Perignon, ne?
Der Dom Perignon, was ist das? Ich glaube ein Grauburgunder, ein Rosé-Grauburgunder. Was habe ich denn da gekauft? Das ist aber gar nicht schlecht.
Gekauft, du hast den dir also nicht in einer Distille hinten selbst gekechert, oder?
Ja. Kann man Wein selber, also ich weiß, man kann Bier selber brauen, aber bei Wein weiß ich das nicht.
Ich glaube, so einfach ist es nicht, aber ich glaube, mal gucken, was ist eigentlich aus dem Chateau Picard geworden? ist da von diesem Weinhändler noch was zu hören?
Ja, nicht schlecht. Wir reden heute über Mesh. Wir hatten schon eine ganze Weile nicht mehr über Mesh geredet. Das heißt, es ist gar nicht so lange her, aber es sind seitdem einige andere Folgen aufgenommen worden. Und weil wir in Kürze wieder, bevor wir noch was anderes und was Größeres aufnehmen, haben der Gregor und ich uns ganz spontan zusammengefunden, um ganz spontan heute noch schnell eine Mesh-Folge mal wieder zu besprechen. Mesh geht immer. Und interessanterweise der Mesh Random Episode Generator, der mir random Mesh-Episoden vorschlägt, der hat beim zweiten oder dritten Versuch, weil wir haben jetzt eigentlich insgesamt auf die ganze Serie betrachtet, so viele Mesh-Folgen noch gar nicht besprochen in den 10 Jahren oder wie lange gibt es den Podcast? Mhm. Aber es ist doch mehr als genug, als dass der Mesh-Episoden, der Random-Generator, immer erstmal Folgen ausspuckt, die wir schon besprochen haben. Mhm. Und beim dritten Mal kam eine Folge, die ich kürzlich erst gesehen hatte und daher wusste ich um eine Nebenhandlung, die eine perfekte Verbindung zu unserer letzten Folge ist, zu dem Clou, dem Film mit Robert Redford. Normalerweise ist das ja immer umgekehrt, dass ich in solchen Folgen eine Verbindung zum Mesh finde. Und heute haben wir mal eine Mesh-Verbindung aus Mesh heraus zu einem Robert Redford-Film. Und da werde ich gleich drauf kommen und was genau das ist. Die Episode, das ist die vierte oder je nach Zählweise dritte Folge der fünften Staffel. Das liegt an der Doppel-Episode am Anfang.
Genau, ja. Das liegt das daran, dass hier Feind im Anmarsch, Bugout, dass das es ist ja als eine Folge ausgestrahlt worden.
Genau.
Und deshalb, also in den meisten gängigsten auch Streaming-Portalen, wo die Serie im Moment ist, ist es die vierte Folge der fünften Staffel, die 101. insgesamt.
Genau. Out of sight, out of mind, Vorsicht, meine Augen, ein bisschen prosaischer Titel auf Deutsch.
Aber ich muss auch sagen, aus den Augen, aus dem Sinn, weiß ich nicht, ob das so viel besser gewesen wäre irgendwie.
Ja, es ist halt im Englischen out of sight macht mehr Sinn, weil das halt die Sicht, das Augenlicht eher bezeichnet. Aus den Augen, aus dem Sinn, stimmt, ja. Augen auf beim Hosenkauf.
Beim Titel verteilen auf jeden
Fall. Beim Ofenkauf.
Ja. Mhm.
Gregor, sag doch mal, worum es geht in der Folge.
Hast du schon gesagt, wann die ausgestrahlt wurde?
Nee.
Die wurde nämlich vor fast 39 Jahren ausgestrahlt. Am 5. Oktober 1976 ist die Folge in den USA ausgestrahlt worden.
Fühl ich mich jetzt alt.
Und bei uns am 25. April des Jahres 1992.
Da fühle ich mich jetzt nicht mehr ganz so alt.
Da fühle ich mich auch nicht so alt. Interessant ist allerdings so ein bisschen hinter den Kulissen. Gene Reynolds hat Regie geführt. Also kennen wir ja nur zu Genüge halt. Ne? Die Autoren dieser Folge waren Ken Levine und David Isaacs. Und die haben das zum ersten Mal gemacht und haben ab dieser Folge, in dieser Autorentätigkeit, eine Menge Einfluss auf die Serie gehabt.
Ja.
So ab jetzt haben die wirklich so eine Art wie so, man würde heute sagen, im Writers Room eine große Stimme gehabt.
Ah, schau an.
Das war ihre erste Folge, ja. richtiger Einstieg, genau.
Eine Markierung innerhalb der Serie, interessant.
Ja, mhm. Ja, ja, überhaupt ist ja, da komme ich gleich vielleicht noch nach der Story mhm. zu. Ich habe ja, erinnere mich an die Zwischenphasen zwischen Burns und Winchester. Mhm. Also in dieser Episode geht es darum, dass die A-Handlung ist die, dass der gute Hawkeye den Schwestern des Camps des Nachts gerne zur Hand geht, aber etwas anders als üblich und er sonst immer will, denn denen ist der Heizofen ausgefallen oder beziehungsweise der Ofen zündet nicht und er wird da rangeholt, weil er genauso wie ich, der auf der Arbeit der Einzige ist, der weiß, wie man gratis Kaffee aus dem Kaffeeautomaten kriegt. Deshalb bin ich ein Mysterium. Versucht er denen zu helfen, entzündet den Ofen und der geht quasi hoch. Es gibt eine Explosion, eine Verpuffung, ne, und die blendet, also mhm. scheint ihn zu blenden. Er verliert eine kurze Zeit halt oder einen Großteil der Folge sein Augenlicht und muss halt in der A-Handlung damit klarkommen. Er wird halt behandelt, betreut, er muss lernen, damit umzugehen. Seine Freunde sind halt für ihn da, aber nehmen ihn halt so ein bisschen so, ja, setz dich mal neben mich und ich mach mal halt so mein Leben weiter und du musst halt damit klarkommen. Er lernt dann auch noch einen Patienten kennen. Er versucht weiter als Arzt irgendwie tätig zu sein, aber stößt an Tische und andere Hindernisse und halt auch an Unverständnis von Frank Burns, der ihm sagt, du bist jetzt Patient, du hast hier jetzt nichts zu suchen. Versucht sich dann unter anderem auch von einem Patienten seinen Attest quasi vorlesen zu lassen, der das aber nicht kann, weil er selber blind ist, der übrigens von einem tatsächlich blinden Schauspieler auch gespielt wurde dieser Episode. Und die fangen dann an, so Gespräche miteinander zu führen und er fängt an, so ein bisschen die Welt anders zu sehen, den Tag anders zu erleben, mit anderen Sinnen vorzugehen und immer natürlich noch in der Hoffnung, dass er am Ende das Augenlicht zurückbekommt. Spoiler vorab, das bekommt er auch am Ende wieder. Ne? Und aber er hat einiges gelernt, ne? Über sich und über die Umwelt und wie man den Tag auch anders erleben kann. Halt, ne? Und dass er auch ohne mit so einer Einschränkung trotzdem ein guter Arzt sein kann und trotzdem ein Leben führen kann. Halt, ne? Also ist eigentlich schon viel in seiner Charakterbildung. Und es gibt eine kleine B-Handlung, die tatsächlich Frank Burns in einer etwas ungewohnten Rolle zeigt. Denn er bescheißt beim Baseballspielen, indem er vorab, soweit ich das verstanden habe, er hat die Baseballspiele im Radio gehört, die hört er, das ist, so beginnt ja auch die Folge, live, wenn sie, und die erfahren aber erst später die Ergebnisse und nachts, da er sie aber nachts schon gehört hat, kann er halt, weiß er, wie sie ausgeht, wettet dann mit den Leuten oder fordert sie auf, gegen ihn oder mit ihm zu wetten und macht auf die Art ein bisschen Geld und das fliegt dann irgendwann auf, dann legt man ihn rein, indem man ein gefaktes, ein Impro-Baseball-Spiel durchführt mit auch eigensimulierten Klängen und Pipapo, um ihn dann quasi da auf eine falsche Fährte zu führen. Dadurch fliegt es dann auf und das ganze Camp jagt ihn dann so ein bisschen. Ich fand es ein bisschen Frank Burns untypisches Verhalten, dass er das macht. Aber das ist so ein bisschen die B-Handlung, die aber auch relativ klein ist und kleiner Easter Egg basiert, weil einer der Autoren, der gute Ted Levine, der hat das ins Drehbuch geschrieben, weil er mal gelesen hat, dass es sowas tatsächlich in Kriegssituationen gegeben haben. Dass es Leute gab, die Zugang zu Radios hatten und dann Dinge schon wussten und dann mit ihren Kollegen quasi oder ihre Kameraden dann halt mit Wetten so ein bisschen reingelegt haben halt.
Und das ist nämlich die Verbindung, das ist ungefähr genau der gleiche Trick, mit dem Frank Burns hier anwendet, indem sie im Clou den Gangsterboss reingelegt haben. Indem Frank Burns die Ergebnisse des Spiels schon vorher weiß, kann er die Wetten manipulieren.
Stimmt, da bin ich gar nicht, du hast im Vorfeld ja gesagt, dass du diese Verbindung hast und ich habe eigentlich schon mal angefangen bei den Schauspielern zu suchen, ob da einer mitgespielt hat oder so, aber stimmt, du hast recht, das auf das Offensichtliche habe ich nicht gesehen in dem Moment, tatsächlich, ja.
Kleine Geschichte.
Weil ich finde die B-Handlung wirklich sehr minimalistisch, also wirklich sehr, sehr B-handlungsmäßig.
Ja, ja, vollkommen. Und die geht aber jetzt auch nicht unter, weil die Momente der B-Handlung rein optisch so schön sind, wenn wir am Anfang Frank, es fängt direkt damit an, mit Frank.
Genau.
Das ist auch sehr ungewöhnlich, dass Frank so im Fokus sitzt, dass man ihn direkt Nahaufnahme nachts vor dem Transistorradio, das übrigens ein Anachronismus ist, wie ich nachgelesen habe, ich kann es nicht sagen, aber der hört dann da das Spiel und dann später, wenn er im Zelt wettet, allein dieser Vorgang, Raider und zwei andere sitzen auch um so ein Transistorradio und Frank kommt dazu und sagt, und er wettet gegen die und die legen ihm dann die Scheine, die sie einsetzen, hin und er legt seine Scheine, seinen Einsatz obendrauf. Das sind optisch so schöne Bilder und auch dieses Baseballspiel, dass da Hawkeye, BJ, Radar und Klinger nachspielen, während die da halt bei Radar im Büro sitzen. Und das Nachspielen und BJ nimmt den Stock von Hawkeye und macht einen Klopf drauf, um das Schlagholz zu imitieren und sie machen die Geräusche.
Total gut, oder? Total gut.
Das sind alles so Momente bis hin zu Radar, der dann die Abschlusstöne des Radios macht, indem er auf irgendwelche Blechstücke draufklopft, bing, 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 und dann noch erschrocken in die eine Blechröhre reinschaut. Das ist so ein Muppet-Moment, der einfach herrlich ist. Das sind und dann am Schluss wird Frank durchs Lager gejagt von einer wütenden Meute. Da fehlt nur die Benny Hill-Musik dazu. Und so minimal diese Behandlung ist, so ist sie optisch unglaublich einprägsam für mich gewesen. Ja. Deswegen habe ich mir das auch gemerkt, weil ich glaube, in der Beschreibung stand das gar nicht drin. Das ist mir wirklich erst, weil ich das vor kurzem gesehen habe, ach, das ist doch die Geschichte gewesen.
Die ist vom Umfang aber wirklich klein. Ja. Ne? Also schön inszeniert, aber deshalb ist sie, glaube ich, in der Folgenbeschreibung auch nicht so wirklich drin. Weißt du, wir können ja mal vielleicht dazu kommen, wo wir zu dem Zeitpunkt in der Serie stehen. Ne? Mhm. Wir haben Potter, nicht mehr Henry halt. Ja. Ne? Ne, Radar ist noch der Kompaniesekretär, aber Klinger ist schon da und macht auch schon so ein bisschen, also Pfleger, Helfer so. Ne? Und wir haben noch diese Phase, wo wir Frank Burns da haben, wo Frank Burns aber nicht mehr mit Margaret zusammen ist.
Genau, die ist nämlich eine Folge zuvor, hatte sich verlobt mit ihrem Peanuts-Skirt.
Genau, und das ist tatsächlich so diese Phase, wo finde ich Frank Burns, wo man so gemerkt hat in meiner Wahrnehmung, da haben die auch nicht mehr so ganz viel gewusst, das ist so nicht mehr der alte Frank Burns, aber er ist auch noch nicht weg. Weißt du, und er macht so Dinge, ich sag dir dieses, dass er da seine Kameraden bescheißt im Prinzip, indem er sich einen Vorteil holt, und das hätte der Frank Burns der Staffeln davor nicht gemacht.
Sagen wir so,
das macht nur der in der Staffel.
Es passt zu seinem Charakter, aber es passt nicht zu seiner Verhaltensweise.
Genau. Und
sowas macht er eigentlich nicht, weil er sich ja als Offizier gebärden will, als vorbildlicher Offizier, und ein Offizier macht sowas nicht. Dass er kleinlich, kleinkariert und mies genug ist, sowas zu machen, das wäre schon immer gewesen. Aber hier macht er Dinge, die so ein bisschen aus der Rolle fallen, dass er auch mal irgendwie Spaß hat oder dass er irgendwie so kleine fiese Tricks anfängt. Und es ist auch die Staffel, in der Frank immer verrückter wurde durch den Verlust von Margaret. Das hat auch Larry Linville gesagt, der musste irgendwann da raus, weil es gab nichts mehr, was man mit Frank Burns machen konnte. Und die Richtung, in die Frank Burns sich entwickelt hat, war Sektion 8. Das war, der wurde immer verrückter, immer wahnsinniger. Und das hatten auch alle so mehr oder weniger gesagt, so empfunden. Es ist nicht schön, sich über den lustig zu machen, weil das wirklich jemand ist, der psychisch krank wird an dieser Situation, zunehmend in dieser Staffel. Und sich darüber lustig zu machen, hat sich auch nicht gut angefühlt.
Du merkst es auch dadurch, dass der in dem letzten Drittel der Staffel sehr wenig noch überhaupt da ist. Und auch seine letzte Folge ist ja auch so eine, wo Margaret heiratet, ist die ja da, wo er dann da steht und die ihn alle noch dann so, na komm mal mit und so. Und dann ist er ja weg. Danach ist er in der nächsten Staffel ja offscreen quasi weg. Dann gibt's ja nur diese Geschichte, ne, dass er da irgendwie durchgedreht ist im Schwimmbad in Tokio und Pipapo und solche Geschichten. Da war er ja nicht mal mehr da. Und du merkst halt hier schon so dieses Abgleiten total. Deshalb passt es dann doch wieder zu dem Frank Burns, aber nicht zu dem, den wir bis dahin so kennengelernt haben. Und das ist so eine Zwischenwelt für mich, wo ich sage, Burns passt irgendwie nicht mehr rein, aber Winchester ist noch nicht da. Weißt du? So diese Staffel. Und da passt ist die genau drin halt, ne?
Ja. Margaret hatte auch relativ wenig zu tun in der Folge. Und normalerweise wäre an so vielen Stellen in den Staffeln zuvor Frank und Margaret dieses Gespann gewesen, das sich zusammen gegen Hawkeye gestellt hätte, weil wir seien wir mal ehrlich, Hawkeye ist zwar ein guter Arzt und er macht gute Arbeit, aber er nervt und er stört tatsächlich den Betrieb.
Yeah.
Aus der Sicht von Frank Burns, gut, der ist unfähig, der ist inkompetent, aber aus seiner Sicht ist Hawkeye wirklich ein Störfaktor in diesem Patientenzimmer. Und das hätte normalerweise das Margaret sofort unterstützt und hätte sich neben Frank gestellt und mit ihm massiv Front gegen Hawkeye gemacht. Und hier fehlt sie einfach.
Sie ist einfach
die beiden sind keine Einheit mehr.
aber sie hat auch nicht viel zu tun. Also sie hat ja fast gar nichts zu tun. Also wir haben ja diese erste Szene mit dem Heimlich, das ist ja heimlich so, wie man früher, weißt du, wie man als Kind dann noch mal heimlich mit dem Gameboy unter der Bettdecke gezockt hat und so, weißt du, diese Bild, wenn die Eltern durch die Tür in den Türschlitz geguckt haben und man diesen Lichtstrahl gesehen hat und sie geguckt haben, ob man schon schläft und so. Ne? So ungefähr macht er das, ja. Und dann wird ja Hawkeye von den Schwestern gerufen, ne? Und er denkt, oh, ein Traum hier, wir sind hier vier Frauen, wir würden gerne mal, dass du zu uns ins Zelt kommst. Halleluja, ich komme. Und es geht halt um diesen Ofen. Und da scheint er ja der Typ zu sein, der den ankriegt. Und
warum?
So halt, ne?
Das ist ein
Habe ich mich auch gefragt.
Kein Techniker. Ihr seid der Einzige, der nett genug ist, nachts zu den Schwestern oder geil genug ist, zu den Schwestern ins Zelt zu kommen und nett genug dann wieder zu gehen? Oder wenn sie ihn dann wegschicken, rechnen die damit? Oder warum?
Keine Ahnung.
Der ist ja kein Techniker, kein Handwerker. Wieso soll der diesen Ofen in Schuss bringen können?
Also bisher wirkte er mit einer der am wenigsten geeigneten für so eine Aktion halt. Ne? Aber vielleicht ist das so ein Modell, wo das könnte aber, ich habe eine Theorie dazu, Felo. Mhm. Der ist so häufig bei den Schwestern in unterschiedlichen Besucherkonstellationen, dass der sich perfekt mit dem Ofen auskennt, weil er das dann immer schnell hinkriegt, weil er nicht viel Zeit hat, bis die Nächsten wieder zurückkommen.
Ja, das ist gut
möglich. Der wohnt in dem Schwesternzelt.
Das ist
deshalb kennt er sich so aus.
Der kennt sich da ja auch blind recht gut zurecht. Er weiß sofort, welche Schwester er in den Armen hält, wenn er reinkommt, wer das ist. Woher weiß er das? Nein. Das ist, aber das stimmt schon, ja. Ist gut möglich.
Und ich fand es aber super, wo er dann diese Flamme dann anmacht und dann siehst du die Schwester und dann gibt er dieses Aufblitzen, weißt du, wo es so kurz taghell wird und der Moment, wo er dann vor der Kamera so hochschreckt und sich die Hände vors Gesicht hält und alle natürlich aufschrecken von dieser Explosion und sofort dahin eilen. Und Hawkeye rennt ja mit den Händen vor den Augen raus und sagt, ich kann nichts mehr sehen, wo ich mich gefragt habe, dann nimm doch erstmal die Hände weg, um das zu verifizieren, ob das wirklich so ist, weil er hält ja nur die Hände davor. Aber gut, das soll jetzt halt optisch darstellen.
Da möchte ich auch nochmal wieder mein altes Steckenpferd Synchro gegen O-Ton bringen.
Ja.
Das kommt in der Synchro sehr viel weniger dramatisch oder ernst drüber. Im O-Ton läuft es einem eiskalt den Rücken runter. Da brüllt Hawkeye einfach nur. Da hörst du kaum Worte. Da hörst du dann mehr, was Potter zu Radar sagt. Er soll sich darum kümmern, den Augenarzt zu holen. Das hörst du auf Deutsch gar nicht raus. Du hörst aber auf Deutsch mehr, dass Hawkeye sagt, oh, meine Augen, aber das klingt nicht echt auf Deutsch. Im Original ist es wirklich eine Gänsehaut, weil du, klar, wir dürfen kein Blut sehen in der Serie, das ist nach wie vor immer noch so, das ist im Vergleich zum Film immer noch ein unblutiges Lazarett. Aber eigentlich hätten das ist so dieser Moment, er hält sich die Augen vor und schreit, ah, meine Augen, da müsste eigentlich alles verbrannt und verätzt sein, da müsste hier wie der junge Krankenpfleger aus Strange New Worlds, dem die Augen weggeätzt wurden. Und sowas, das ist ein wirklich harter, heftiger Moment und das ganze Lager ist außer sich und auf den Beinen und da ist wirklich was los und auch dieser Moment, wo dieser Ofen hochgeht, das ist spannend, da passiert was, es ist Action, also da zuckt man zusammen, wenn man damit nicht rechnet.
Ja,
vor allem, weil es ein Holzofen ist und kein Gasofen.
Zum einen,
weil es ich weiß auch nicht, was die da erzählt haben. Die erzählen immer, dass es ein Gasofen ist.
Ja.
Die haben alle Holzöfen in den Zelten.
Das ist mir auch aufgefallen, wo ich gedacht habe, also in der deutschen Synchronkurs kaschieren sie es dadurch, dass sie immer wieder sagen Gas. Da sagt er es auch einmal irgendwie. Aber es ist eindeutig ein Holzofen.
Sie sagen auch auf Englisch, dass es ein Gasofen ist. A gas heater. Macht ja auch nur mit einem Gasofen wirklich Sinn. Es würde mit einem Benzinofen auch noch Sinn machen, aber definitiv nicht mit einem Holzofen.
Genau, richtig, ja. Auch dann, aber wir haben auch so Klassiker, weißt du, Raider, der sich mal wieder dann als hoher rangiger Offizier ausgibt, der ja von Potter den Befehl bekommen hat, dann sich so einen Augenarzt zu besorgen, der gibt sich als 3-Sterne-General aus. Mhm. O'Reilly, diesmal mit echtem Namen, wo ich mich auch immer frage, er könnte auch einfach sagen, er ruft im Auftrag von Colonel Potter an und so, weißt du, ist der Adjutant und so. Aber okay, er macht da ein bisschen Druck, ich finde es nett und sympathisch und so. Es funktioniert. funktioniert ja auch, weil man hat ja dann diesen Augenarzt da, der aber offensichtlich nur eine Sache macht, ihm einfach diesen Daredevil-Verband um die Augen zu machen.
Ich gehe schon mal auf, dass der ihn irgendwie verarztet hat, dass der irgendwas mit den Augen gemacht hat, Salbe, Tropfen, irgendwas. Eigentlich müsste der häufiger kommen und das überprüfen, den Heileffekt, aber scheinbar...
Die haben ihm gesagt, du hast mich für zwei Szenen gebucht, ich komme am Ende der Folge wieder, so kann das nur gelaufen sein. Denn der sagt ja, jetzt müssen wir mal gucken, was in ein paar Tagen ist und so. Also er sagt ja, die Augen sind nicht wirklich verletzt und so, sie können überanstrengend irgendwie sein und pipapo. Also nicht sichtbar verletzt und so, also sie sind noch da und so halt. Ne? Und er hofft jetzt halt, Prinzip Hoffnung, dass er in ein paar Tagen wieder sehen kann. Aber so lange muss er halt diesen Verband tragen halt. Ne? Und dann muss ich sehr lachen, als er rausging und sagte zu Potter, sagen Sie mal, wer war eigentlich dieser General O'Reilly, der da so richtig Trouble gemacht hat. Und ich musste so über Potter lachen, der sagte, ja, also das erzähle ich Ihnen gleich draußen.
Und ich frage mich, was erzählt ihr dem jetzt? Kann der dem wirklich so sehr vertrauen, dass er ihm, dass er quasi Vader ans Messer liefert? Weil im schlimmsten Fall ist das jetzt ein Augenarzt, ist das jetzt ein Arzt, der nach Vorschrift geht und dann hat Vader einen Offizier dargestellt. Das ist ein Vergehen, das darf für keiner vors Kriegsgericht kommen. Also, deswegen, was auch sagst, General O'Reilly, er benutzt seinen eigenen Namen, aber... Ich frage mich, ob er halt im Auftrag von Colonel Potter durchgekommen wäre. Wahrscheinlich hat er es zu dem Zeitpunkt schon ein paar Mal versucht und
kann auch sein, ja.
Und ist bei der Bürokratie der Army hängen geblieben und hat deswegen den General gespielt, um einfach nur den Typen am anderen Ende einzuschüchtern.
Also ich vermute mal, dass das sowas ist, dass er ihm dass der gute Augenarzt dann mit so einem Selbstgebrannten weggefahren ist.
Wahrscheinlich.
Weißt du, also dass da noch so eine, ne, also ich glaube, Potter ist dann auch so ein Typ, der durchaus dann auch mal sagt, weißt du, ne, Potter, vergessen wir es doch, ne? Also,
Potter duzt ihn auch am Ende der Folge. Dann nennt er ihn Jim. Ja. Also scheinbar haben die beiden sich angefreundet und da dürfte also nichts passiert sein in der Hinsicht.
Also so schätze ich Potter auch ein, irgendwie von seinem Naturell. Und dann muss ich sagen, hat natürlich Burns einen kleinen Punkt dadurch, weil wir haben ja dann diese ganzen Szenen, wo Hawkeye erstmal im Aufwachraum im Prinzip ist, also im Prinzip da, wo die Verletzten liegen halt, ne, und sich erholen und dann sofort anfängt irgendwie, hier der stöhnt, da ist das fühle ich, der Verband ist nicht richtig, machen sie hier einen neuen Verband. Und er bringt da so ein bisschen den Laden auf Trab und lässt sich da von jedem irgendwie was erzählen und so halt, ne. Und das, der Burns, der versucht ihn dann so ins Bett zu kriegen und dann beschwert er sich ja auch bei Potter darüber, und schlägt ihm eine Versetzung, eine Verlegung vor und sagt, hier, der sollte verlegt werden ins 181. oder irgendwie sowas, das wäre bequemer für ihn. Der sagt, ja, Potter ist ja so, sagt, ja, sie haben schon recht, wir sollten ihn verlagern, aber nur in den Sumpf und so halt, ne, aber raus jetzt von da, wo er halt so den Patienten so ein bisschen da, wo er da so ein bisschen bei der Behandlung im Wege steht. Er stößt ja auch überall an und so halt, ne? Also er hat schon einen kleinen Punkt halt,
ja,
ne?
Ja, einen kleinen Punkt. Also aus der Sicht von Frank und dem kann ich es verstehen, wie gesagt, aber es ist halt so, Frank ist inkompetent, er ist unfähig, er kümmert sich nicht um seine Patienten. Ja. Der Patient, der sich beschwert, der sagt, er fühlt seinen Arm nicht mehr, hat ein taubes Gefühl, weil der Verband so knapp sitzt. Und Frank sagt, ja, aber ich habe doch jetzt Pause. Das ist so etwas, was Hawkeye nicht einfach auf sich ruhen lassen kann. Natürlich ist Hawkeye jetzt viel zu umtriebig und rührig. Er hat das typische Problem, dass Leute, die krank sind, und ich kenne das selber, Patienten, ganz häufig haben, wir können nicht ruhig liegen. Man kann jetzt nicht einfach ruhig liegen bleiben und ruhig sitzen bleiben und die Füße stillhalten. Wir müssen jetzt irgendwas machen. Er muss beweisen, dass er noch alles kann und alles machen kann und ist damit eigentlich erstmal überall im Weg. Dass das, was er macht, richtig ist und gut ist, ist natürlich, es ist Hawkeye, also muss es richtig und gut sein.
Ja.
Es geht nicht anders, aber natürlich, wir wollen jetzt auch nicht sehen, dass Hawkeye wirklich im Weg ist. Das wäre, wäre nicht schön.
Also Hawkeye sagt ja auch genau alle Punkte, die du gerade gesagt hast, ne? Ich bin selbst ohne die Sehfähigkeit im Moment ein besserer Arzt, als du es aktuell mit Augen bist und so halt, ne? Das sagt er ihm ja auch halt, ne? Und auch als er dann diesen Verband, er erneuert ja selbst an diesen Verband und dann redet er mit dem Patienten, mit Tom Straw heißt die Figur, ne? Der ist ein verwundeter Soldat, der ist dem gibt er quasi, dem zeigt er so sein Krankenblatt und sagt, was steht denn da drauf, und sagt, kann ich nicht lesen, siehst du es nicht, dass ich blind bin und so, nee, siehst du nicht, dass ich blind bin und so, und dann merkt Hawkeye, okay, der ist blind und so, fragt ihn, was passiert ist, dann sagt er, dass eine Granate explodiert ist, die ist ihm so direkt ins Gesicht halt, ne, und er hat auch einen etwas größeren Verband auch über den Kopf so rüber, und da dachte ich mir, dann gut, dass Hawkeye nicht erzählt, wie es ihm passiert ist. Ne? Ich habe einen Holzofen angemacht.
Ja, er sagt sowas, aber man...
Er tanzt drumrum.
Er tanzt drumrum. Andererseits, blind ist blind in dem Fall. Die zwei haben da schon... die verstehen sich untereinander, ziehen sich beide gegenseitig ein bisschen runter, bauen sich gegenseitig ein bisschen auf, und das ist schon das ist ein sehr anrührender Moment, diese beiden, die da mit der, mit der Augenbinde voreinander, der eine sitzt am Bett, der andere liegt, später sitzen sie nochmal gegenüber, als Tom Straw, als der entlassen wird. Also, und all diese Momente sind toll, er ist Lehrer, ja, er kann noch lehren, aber er kann nichts mehr sehen. Gut, ja, sie sind Lehrer, das ist doch gut, sie könnten Lasterfahrer oder Pilot sein, ja, oder Chirurg. Und ja, genau.
Ja, ja.
Das sind starke Momente. Ich will gar kein Aber sagen, das klingt jetzt gerade so.
Das sind
sehr starke Momente. Und
das sind auf jeden Fall starke Momente. Ich fand das auch krass zu lesen, dass das wirklich auch ein blinder Schauspieler ist. Tom Sullivan, Tom Straw, genau, der Tom Straw spielt. Und das ist dann wahrscheinlich, also gibt der Sache auch nochmal so eine andere Gravitas halt, ne? Weil ich habe mich gefragt, bei den Dreharbeiten muss er ja wirklich nicht so gesehen haben. Also er wird wahrscheinlich durch den Verband, der wird so dünn gewesen sein, dass er durchgeguckt hat, weil später am Ende trägt er ja auch noch diesen Verband, und dann, da bewegt er sich deutlich, da sieht man, dass er weiß, wo er lang gehen muss und so halt, ne?
Es ist so diese Stelle, wenn die beiden sich gegenüber sitzen, als Tom Straw abgeholt wird, weil er verlegt wird. Und dann sitzt der eine sitzt auf dem Bett, der andere, Hawkeye, sitzt ihm gegenüber, und sie reden miteinander, und dann steht Tom Straw auf und beugt sich dabei vor, und Hawkeye geht mit dem Kopf zurück, weil die sonst mit den Köpfen aneinander angestoßen sind.
Ja,
Hawkeye
konnte
Alan Alda konnte ganz offensichtlich ein Schemen wahrnehmen durch seinen Verband, der andere konnte das nicht. Andererseits, gibt eine sehr schöne Geschichte, die habe ich gelesen. Tom Sullivan, der sein ganzes Leben lang schon blind ist, muss das tatsächlich haben, was Hawkeye hier, also Hawkeye behauptet später, seine Sinne haben sich geschärft, seine übrigen Sinne. Und er kann alles hören und so. Und bei Tom Sullivan muss das tatsächlich der Fall sein. Der muss mit Alan Alda und Mike Farrell Wettspiele gemacht haben. Sie sollen ihm die Hand vor die Augen halten mit verschiedenen vielen erhobenen Fingern, und er würde erkennen, wie viele erhobene Finger sie ihm direkt vors Gesicht halten. Und das muss der jedes Mal geschafft haben, und er hat behauptet, das liegt daran, dass die Anzahl der Finger hat er an der abstrahlenden Körperwärme der Finger, der Handinnenfläche, die sich ja dadurch vergrößert, wenn du vier Finger und nur einen Finger hast, daran muss der das erkannt haben.
Darum geht's ja auch in der Folge im Prinzip, dass du den einen Sinn verlierst, aber die anderen Sinne sich dadurch irgendwie schärfen und du halt damit einfach klarkommst, lernst im Prinzip zu leben halt. Mhm. Ne? Und das geht natürlich jetzt hier innerhalb von 2-3 Tagen so ein bisschen. Also es ist ja natürlich auch nicht der Abschluss und nicht das Ende von so der Entwicklung. Also wenn er blind geblieben wäre, wäre er sicher auch nicht mehr im Mesh als Arzt und so. Also dann wäre er ja genauso nach Hause geschickt worden wie Tom Straw und so. Ne? Ja. Aber es geht ja darum, diesen Impact zu haben, dass das halt nicht das Ende der Welt ist quasi. Ne? Und dass es Möglichkeiten gibt, dass die anderen Sinne sich schärfen und du damit leben kannst halt. Ne? Er sagt ja selber, er hat den Tag noch nie so bewusst erlebt, das ist ja seine Formulierung, wie jetzt im Moment halt. Ne? Und ich glaube, darauf geht das schon hinaus halt. Ne? Und Man merkt das ja auch. Also er hat, um diesen Tom Straw-Arc nochmal abzuschließen, die haben ja einmal bevor diese Abfahrt ist, hilft er ihm ja, schreibt er ja auch diesen Brief an seine Frau, ne? Und sagt, ich glaube Marilyn oder irgendwie sowas heißt sie, und sagt, ja, ich sitze hier und formuliere einen Brief an meine Frau, aber ich komme nicht weiter als über Hallo Marilyn oder so halt. Ne? Und da sagt ja Hawkeye, ja, dann schreib ja doch, Schatz, ich komme nach Hause. Ne? Das und er sagt, ja, aber wenn sie weiß, was dann ist, dass ich blind bin und so, ne, wie wird sie das dann sehen? Und er sagt, ja, unterschätze sie nicht und pipapo. Mhm. Und das fand ich auch echt starke Worte, gerade von Hawkeye halt, ne? Und ich fand das schön, diese Szene. Ja. Halt, ne, dass sie sich gegenseitig so ein bisschen Halt und eine Perspektive gegeben haben.
Mhm. Ja, ja, das ist ja wirklich, die zwei haben sehr gute, sehr starke Szenen miteinander. Es ist sehr viele Szenen in dieser Folge, die irgendwie einprägsam sind, aber diese beiden Blinden, die mit bandagierten Augen gegenüber sitzen, die, das ist zum einen, ist es ein relativ starkes Bild, aber es sind vor allem die Dialoge der beiden, die unglaublich stark sind und sehr tief sind und sehr, sehr einfühlsam. Sonst hat die Folge besticht mehr durch optische Reize. Wenn Klinger Hawkeye zur Toilette führt und Klinger in irgendeinem Seidenkleid mit Stöckelschuhen und Klinger dann Zigarre rauchend vor der Toilette steht und Margaret daherkommt und ihn wegschickt und Hawkeye dann an Klingers Stadt in die Messe führt, oder wenn Hawkeye im Zelt sitzt und Radar liest ihm
die Briefe vor. Hier von wie war Sandy Falcon irgendwie,
sowas,
ne?
Ja.
Sandy Falcon. Ja, die fanden wir doof früher. Oder ein Artikel, Ellie, hier von dem Crab Apple Cove Chronicle.
Ja, so, es scheint ein Brief von seinem Vater zu sein.
Genau.
Aber schön ist, als Radar und dann versucht Hawkeye zu jonglieren und es klappt nicht. Und das sind alles so Momente, so Bilder, die kannst du in jeden Trailer schneiden. Und dann kommt der Moment, in dem Frank ins Zelt kommt und Radar sitzt da ohne Brille neben Hawkeye, der sich die Radars Brille über die Bandagen gezogen hat und so tut, als ob er den Brief liest. Und denkst du so, okay, Pressefoto, 1A Pressefoto, absolutes Meme, das passt sofort.
Furchtbar gut. Ich fand auch super, wenn er sich dann immer mehr mit Frank hakt, der sagt hier, ne, so, Frank macht ja die, du bist ja im Prinzip jetzt nutzlos und leg dich einfach nur ins Bett und schlaf und mach nichts und so halt, ne? Du störst halt, ne? Und dann sagt Hawkeye zu ihm, ey, tun Sie uns doch einen Gefallen und laufen Sie zum Feind über. Das fand ich irgendwie.
Das ist so ein richtig schöner, typischer Satz, der. Im Umgang mit Frank. Ich weiß nicht, habe ich das Gefühl, dass der jede zweite, dritte Folge zu Frank gesagt wird. Wahrscheinlich ist das gar nicht der Fall.
Ja, es ist so.
Aber es ist ein Satz, den verbindet man automatisch mit Hawkeye und Frank. Frank, tun Sie uns einen Gefallen, laufen Sie zum Feind über.
Es ist super. Es ist wirklich eine, das ist, also ein kleiner Exkurs, das ist auch eine meiner Lieblings-Mash-Szenen, die ist allerdings noch aus der Ära von Henry, wenn die dieses Meeting haben, wo die dann da sitzen und irgendwie so das Protokoll des letzten Meetings vorlesen. So, und Raiders dann vorliest und sagt, ja, dann wurde gesagt, dass wir uns nach dem Krieg alle einmal im Jahr treffen. Das wurde aber abgelehnt, weil der Plan scheiße ist. Und danach klaute Trapper Frank Burns seinen Kaffee. Danach gab es ein Tohuwabohu und so. Ich habe das in meinen Sprachgebrauch übernommen mit, wenn die irgendwie in dem Meeting und Frank dann immer sagt, okay, ich sehe, wir kommen hier nicht weiter, Hawkeye sagt, ich bestehe auf Vertagung. Wer ist dafür? Alle Hand hoch? Wo? Und dann alle aufstehen und über die Tische weggehen. Und das finde ich einfach, das ist so für mich Peak Mash, diese Szene. Mhm. Weißt du, ich liebe diese Szene. Und hier ist es halt so, diese Frotzeleien zwischen den beiden. Aber man muss auch sagen, Frank, weißt du, tut einem dann aber auch, ich weiß nicht mehr, ich habe sehr ambivalente Gefühle an diesem Frank, was diesen fünfte Staffel Frank Burns angeht. Halt, ne?
Und der fünfte Staffel Frank, der tut einem sehr oft leid, einfach weil Margaret ihn verlassen hat und man automatisch dieses Mitgefühl mit ihm hat. Aber dann ist er oft einfach so ein Arsch wieder. Das ist, der will sich mit Hawkeye prügeln. Der kommt rein und sagt, Sie haben ja nichts versuchen, Sie haben eine Minute, 58 Sekunden, 57, 56. Und Hawkeye verliert die Fassung und geht in Boxhaltung, will sich mit Frank prügeln und Frank sagt zu ihm, so, das war's, Frank, wir schlagen uns, das ist der einzig faire Kampf, den du jemals mit mir haben wirst. Und Frank geht in Boxstellung, will sich mit dem Blinden prügeln. Das ist, und da da verliert der, in dem Moment verliert der bei mir alle Sympathie. So, sowas kannst du ja nicht machen.
Aber ich muss auch sagen, und das schwankt halt so stark in der Staffel. Er hat später Momente, wo er Margaret so hart bedrängt. Das ist absolut unterste Schublade übergriffig, was er macht. Also wirklich. Und natürlich haben die das immer schon sich gegenseitig sehr stark angesext, schon in den ersten Staffeln und so, ne? Aber das ist so von ihm ausgehend, das ist ja schon wirklich in Richtung Bedrängung und so. Also in wirklich ist ganz unangenehm. Und das ist so,
halt absolut da bin ich dann nicht auf, gegenseitig.
Ja, und da bin ich, deshalb muss ich auch sagen, so sehr ich auch irgendwie Frank Burns und vor allen Dingen Larry Linville toll finde, dieser fünfte Staffel Frank Burns, da bin ich dann doch froh, als er dann, und ich glaube, diese Art, wie dass der einfach am Ende nicht mehr viel eingesetzt wurde und dann einfach so offscreen quasi die Serie verlassen hat, ich glaube, das sagt auch viel so aus, wie da so das Verhältnis war.
Ja, ja, es ist einfach so. Und es ist wirklich, es ist halt schade, in dem Moment, in dem Frank Margaret verliert, hat er seinen Anker verloren. Und das merkt man der ganzen fünften Staffel an. Der wird immer irrer, der wird immer verrückter, der wird immer einsamer. Man merkt, der ist einsam. Es gibt in der Folge, Margaret verlobt sich, telefoniert Frank mit seiner Mutter. Da dreht er jetzt schon total ab und irgendwie unterwegs, nimmt Gefangene und so. Und dann hat Radar das geschafft, Franks Mutter anzurufen. Und Frank, der schon total erschöpft ist, zwei Tage nicht geschlafen hat, redet dann mit seiner Mutter und beruhigt ihn und sagt, Mama, ja, die sind alle so gemein zu mir und alle mögen mich nicht. Ach, aber das ist ja wie immer. Ich hatte einen Freund und der Freund mag mich jetzt nicht mehr. Und du merkst es richtig, Frank hat keine Freunde. Frank wird auch nie Freunde haben. Der ist einfach so ein Arsch, so ein ekelhafter Typ, mit dem will niemand befreundet sein. Und der hat mit Margaret nicht nur seine Geliebte verloren, der hat seinen Freund verloren, seine Freundin. Und das ist die einzige Person im Lager, die je zu ihm gehalten hat und je zu ihm halten wird. Und das von diesen kurzen Momenten an Sympathie und Mitgefühl, die er von den anderen Männern dann kriegt, was ich auch ehrlich gesagt oft eher unangenehm finde. Das ist Zusammenschluss, wir Kerle halten zusammen, die Frau hat ihn jetzt sitzen gelassen, jetzt darf er mal ein paar blöde Sprüche zu Margaret lassen und wir klopfen ihm auf die Schulter, fand ich dann zum Beispiel in der Folge Margaret verlobt sich eher unangenehm, dass sie dann in der letzten Folge, du hast die Szene beschrieben, wo Margaret mit ihrem Pin-Up-Skirt dann davonfliegt, wir hatten das auch
mit den eingegipsten
Beinen, ne? Und die stehen dann alle da und Frank schaut dann noch so betröppelt hinterher und sie sind dann alle doch nett zu ihm. Da freut man sich dann, dass sie, dass er Mitgefühl abbekommt, weil da verdient das in dem Moment auch zumindest
In dem Moment, ja. Da hätte ich da auch gestanden und den Arm um die Schulter gelegt und so. Das ist auch sein Ende im Prinzip in der Serie. Ne? Danach gibt es nur noch eine Szene, glaube ich, mit ihm, so auch so eine, und dann war es das mit ihm. Aber weil du das gerade erwähnt hast, mit dieser Frank Burns-Folge, wo er mit seiner Mutter telefoniert, das ist doch die, wo er dann anfängt, Gefangene zu machen.
Ja, ja.
Ne? Wo er dann irgendwie wo er losgeht und mit dieser Familie zurückkommt.
Mit einer Kuh. Ne?
Und mit einer Kuh. Und das ist doch auch die Szene, wo Klinger den legendären Satz sagt, Alter, welchen Paragraphen 8 kriegen würde ich, würde ihn an ihn weiterreichen. Das ist das, was du vorhin gesagt hast, mit er ist Paragraph 8 Material im Prinzip in dieser Staffel. Und das ist doch, ich glaube, er rennt dann jetzt sie fliehen und er rennt doch dann irgendwie in die Nacht oder irgendwie sowas. Und da sagt ja Klinger, dass Mensch, wenn ich in Paragraph 8 kriegen würde, ich würde ihn an ihn weiterreichen. Und so. Und da, wenn auch das aus Klingers Mund ist schon bezeichnet. Ich fand übrigens bei der Betreuung von ihm, weil jeder ihn ja mal betreuen darf, dann, auch wenn er bei Potter sitzt, der dann Hawkeye's so Büroarbeit macht. Wenn er Hawkeyes Betreuung und dann ist ja Potter, der dann weiter halt sein Bürojob halt quasi macht. Und der lässt sich das und Hawkeye erzählt. Und er macht so und steht dann auf und geht raus, weil er kurz was von Radar holen möchte. Verabschiedet sich aber nicht, sondern geht einfach weg und lässt Hawkeye weiter reden. Und Hawkeye ist dann ja fertig mit reden und sagt dann so, Potter? Und ist dann so einen Moment alleine und weiß nicht, was los ist und hat dann so einen kleinen Panikanfall fast schon. Und Potter kommt dann sofort zurück und entschuldigen Sie, ich war nur kurz draußen und so, ich brauchte was von Radar und so, sorry, ich wollte Sie nicht allein lassen und so. Der hat sich dabei nichts gedacht in dem Moment, er hat ihn einfach weiter reden lassen und ist einfach so, er hat das vergessen, dass er es nicht sieht, dass er einfach rausgeht und so halt, ne? Und das fand ich auch so einen sehr menschlichen Moment, den Hawkeye da hatte halt, ne?
Ja.
Da war er noch sehr in der neuen Situation.
Ja, ja. Also ich finde auch, er findet sich sehr schnell in diese Situation hinein und entwickelt diese ja schon fast Superkräfte, diese neuen Sinne. Das geht alles sehr schnell und es ist alles schon so ein bisschen drüber.
Ja.
Aber es sind halt solche Momente wie der, wo er plötzlich Panik bekommt, weil er alleine gelassen worden ist. Das erdet das noch so ein bisschen. Später, wo er dann mit Verband über den Augen im OP dazukommt und dann am Geruch erkennt, dass der Darm noch perforiert ist. Und ich sage, ja, genau. Okay.
Er sagt, ich rieche, ich habe einen Hauch von Stuhl in der Nase.
Ja, ja.
Sagt er. Ja,
das
aber
ist im Englischen, glaube ich, auch ziemlich genau so. Das ist, weil die Stelle fand ich auch interessant. Ich weiß nicht, was er im Englischen sagt, aber es ist genau das. Er riecht
aber es ist,
den Stuhl, der durch den perforierten Darm nach draußen gerät.
Also man muss sich das mal so vorstellen. Er hat ja den Mundschutz an, er hat die Mütze auf und er hat die Augen halt verbunden. Ne? Also ist er eigentlich im Prinzip, sein ganzer Kopf ist einfach bandagiert im Prinzip.
Er ist der unsichtbare Mann.
Ich sag dir eins, für mich wäre das so ein Panikanfall-Moment, ehrlich gesagt, glaube ich. Das ist so, ich muss dir sagen, es gab schon so Zeiten, du weißt doch, als vor ein paar Jahren, wo wir sehr viel FFP2-Masken und so getragen haben, schon da gab es manchmal so Momente, wo ich sagte, und dann noch die mit Augen zu. Und da hatte ich nämlich so eine ähnliche Situation, witzigerweise, weil ich musste an einem Training teilnehmen. Und da haben wir dann auch so mit Abstand da gesessen. Und da war halt so die Bedingung, dass das in Präsenz durchgeführt wird, dass wir alle FFP2-Masken tragen. Haben wir auch gemacht. Und dann mussten wir aber auch, gab es so eine Übung, die auch die Sinne betroffen hat. Und dann haben wir alle auch so eine Maske gehabt. Also wir hatten also die Augen zu und diese FFP2-Maske auf. Und ich muss dir sagen, es ging dann auch so ein bisschen über auf mit Hören und ne, was nimmst du war und ne, Subtext und so. Und ich muss sagen, ich fand das furchtbar unangenehm, wirklich furchtbar unangenehm, beides nicht zu haben. Und das stelle ich mir echt wirklich schlimm vor.
Ich kenne dieses Gefühl ja momentan wieder gerade sehr gut. Dadurch, dass ich letztens wieder mehr Cortison nehmen musste, war es auch meine Anfälligkeit für Ansteckungen wieder erhöht und meine Lunge auch gerade wieder ein bisschen angegriffen ist. Also habe ich, wenn ich irgendwo in den Supermarkt oder in den Laden gehe, setze ich die Maske wieder überall auf, konsequent. Und neulich ging es mir halt so, es war kälter draußen. Ich war Jacke, Schal, so ein bisschen dick eingemummelt, mit Kappe auf und dann setze ich die Maske auf und gehe in den Laden rein. Innerhalb kurzer Zeit war mir nicht nur heiß, weil ich vergessen hatte, die Jacke aufzumachen, dann hatte ich auch die Kappe so tief im Gesicht und die Maske und dann die Brille hat nicht beschlagen, das weiß ich mittlerweile, wie man das trägt, aber ich habe mich so eingezwängt in dem Moment gefühlt. Ich habe wirklich in dem Moment einen seltenen Anfall von Maskenplatzangst bekommen, obwohl ich ja wirklich gewohnt bin, Maske zu tragen. Kappe schlimm, runter, ja. Schal runter, Jacke aus. Gerade noch geschafft, nicht die Maske vom Gesicht zu reißen. Aber ich habe mich wirklich unangenehm gefühlt. Und das ist auch so, Hawkeye da zu sehen, okay, die sind es gewohnt, Masken zu tragen im OP.
Ja,
und alles,
ja, ist
aber
schon klar.
Er ist der unsichtbare Mann. Empfiehlt ihm nur die Augenbrille. Claude Rains. Es gibt im Englischen, da wirst du nicht drüber gestolpert sein, weil Hawkeye, wenn er da im Post-OP ist und den Patienten mit der bandagierten Hand, mit dem bandagierten Arm verarzten will und Frank das dann nicht macht, dann steht Hawkeye auf und tastet sich von einem Bett zum nächsten. Und das nächste Bett ist leer. Und Hawkeye entschuldigt sich bei wer immer da jetzt auch drin liegt, sagt, Entschuldigung, das geht jetzt nicht anders, und tastet runter auf das Bett und stellt fest, dass das Bett leer ist. Im Deutschen sagt er Madonna. Ah, Madonna. Wenn du das bei Disney gesehen hast, weißt du nicht, warum er Madonna sagt. Weil Disney den unteren Bildrand abgeschnitten hat, wo Hawkeye mit beiden Händen das Kissen greift und das Kissen begrapscht.
Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Stimmt. Aber ich habe mir auch gar nichts dabei gedacht, witzigerweise.
Okay. Im Englischen sagt er Claude Rains. Und das macht man. Ich habe echt nachschauen müssen, was heißt Claude Rains? Claude Rains ist aus dem Film Der Unsichtbare.
Ah, okay.
Ich glaube, das könnte sogar der Hauptdarsteller sein, aber ich bin mir nicht sicher. Aber es würde Sinn machen. Der hat den Unsichtbaren gespielt.
Ah, cool. Das ist ja ein cooles Trivia. Ja, das ist cool. Ja, nee, aber wie gesagt, und da ist er ja dann auch noch sehr hilfreich und so, indem er sagt, ja, mit dem Stuhl in der, ich habe einen Hauch von Stuhl in der Nase, ah, Darm ist perforiert, bababa. Und dann geht er ja weg und dann BJ sagt ja dann noch, wer war der Fremde? Also in Anspielung so an Lone Ranger.
Wer war der maskierte Mann?
Wer war der maskierte Mann und so? Hey ho, Silver und so halt. Ne? Für BJ gab es wenig zu tun, aber Mike Forell wird sich gefreut haben, weil ab in dieser Folge ist Abel, die Schwester Abel, zum ersten Mal dabei gewesen. Genau, die ist die Ehefrau von Mike Forell. Also,
Nurse,
ich weiß nicht, ob
Nurse Abel und Nurse Baker und so gab es schon immer in der Serie. Diese Namen wurden immer auf die Schwestern verteilt. Die gab es von der ersten Staffel an. Es gab immer eine Nurse Abel, eine Nurse Baker und eine Nurse noch irgendwas. Aber in dieser Folge war Nurse Abel die Ehefrau von Mike Forell. Ja.
Ich glaube, die ist ab dann auch häufiger zu sehen halt. Ne, in
der Kann durchaus sein,
und,
ja.
Und irgendeine, das habe ich mir aber irgendwie, das scheint über mich, irgendeine Schwester sehen wir hier zum letzten Mal. Die wird zukünftig nicht mehr mit dabei sein.
Ja,
das schäme ich mich jetzt. Weißt du, weil das ist, weißt du, die haben schon nicht, die kriegen da schon nicht mehr so viel Tribut, ne? Ja. Und dann, das muss ich noch mal ganz kurz.
Und das ist schon neben der Folge The Nurses immerhin eine der Folgen, wo die Schwestern mehr zu tun haben, weil wir wenigstens ins Innere ihres Zeltes schauen dürfen, mehrfach. Hawkeye, der dann am Anfang ja mit dem Unfall und dann kommt er später rein für Gesellschaft. Und die eine Schwester will sich nicht umziehen, weil Hawkeye halt mit im Raum sitzt. Und die anderen sagen, ja, aber komm, der sieht nichts, der ist blind. Und sie schafft es aber nicht, sich auszuziehen, weil Hawkeye, obwohl er nichts sieht, blöde Kommentare macht. Kann man jetzt drüber gespaltener Meinung sein. Es ist aber zumindest eine sehr witzig gespielte Szene.
Absolut. Ja. Absolut so, also ich habe es jetzt, Judy Farrell, also Mike Farrells Frau, die ist ab dieser Folge dann ihr erster Auftritt als Nurse Abel und Bobby Mitchell, obwohl hier nicht steht, ob das jetzt die Name der Schauspielerin oder der Name der Rolle ist, die hat hier ihren letzten Auftritt als im Schwestern-Staff und die hat vorher in 18 Folgen, gerade in Season 2 und Season 3, hat sie mitgespielt, die gute Bobby Mitchell.
Blöd ist, die kommen mir alle bekannt vor, als ich die Folge heute gesehen habe und ich könnte jetzt nichts sagen.
Ja.
Welche war da vorher?
Am meisten immer Schwester Ogawa, ehrlich gesagt. Nee, Quatsch, nee, die heißt ja nicht, oder?
Doch, ja, ich glaube schon.
Doch, Ogawa, okay.
Mhm.
Na, ja, die ist mir irgendwie immer am präsentesten. Ne, weißt du, die ist toll. Die ist wirklich toll.
Ja, die mag ich auch sehr. Die ist,
Ja. Naja, und der große Showdown ist ja im Prinzip, dass unser Augenarzt jetzt in der Du-Form mit dem guten Colonel zurückkommt. Und ehrlich gesagt, ich glaube, keiner hat je eine Sekunde lang gedacht, dass Hawkeye blind bleibt, oder? Also, nee, nicht wirklich. Und es ist genauso, also
vor allem
wird
nicht
der Verband
am Anfang
halt
einer Staffel. Das geht nicht. Ja. In der letzten Folge einer Staffel kannst du sowas so inszenieren, dass man dann wirklich Angst hat. Alan Alda verlässt die Serie und Hawkeye bleibt jetzt blind. Ich meine, das ist die Serie, die einen der Hauptdarsteller getötet hat, als der Schauspieler die Serie verlassen hat. Henry ist
gestorben.
Das erste
Mal.
Und
Das
wäre durchaus ein Mash-Move gewesen, Hawkeye blind aus dem Krieg nach Hause zurückkehren zu lassen. Aber nicht in der vierten Folge.
Nicht in der vierten oder dritten, je nach Zählweise.
Ja,
ne? Und du darfst aber, da möchte ich dich aber, mein Freund, eher noch an den guten Father McKay erinnern, im Finale von Mesh, der ja auch sein Gehör verloren hat durch die Explosion. Das haben sie aber auch am Ende der Serie erst gemacht, dass er halt er hat ja im Prinzip sein Gehör sehr stark beeinträchtigt bekommen.
Ja, stimmt.
Halt, ne? Also ist ja auch so eine Geschichte halt. Also auf jeden Fall, hier geht es gut aus und ihm wird der Verband abgenommen und er guckt auf seine Hand und sagt, ah, 5 Finger und so und er kann wieder sehen. Und allgemein zu allgemeinem Jubel natürlich.
Mhm.
Und er sagt dann, er guckt dann auch raus, während draußen, wir haben ja noch erwähnt, dass dann doch dieses zwischendurch herauskam, dass Frank Burns ja da bescheißt bei diesem Baseballspiel und während der so durchs Lager gejagt wird. komplett diese Mucke muss man einspielen, weißt du? Da gucken Hawkeye und BJ raus aus dem Fenster, aus dem sehr dreckigen Fenster und sagen, er sagt ja, Hawkeye, das Camp ist das Schönste, was er je gesehen hat.
Ja.
Na, und das kann man verstehen. Und das ist auch etwas, was selten wahrscheinlich so als Satz gesagt wurde, ja, in diesem Camp. Ja.
Umso stärker, und vor allem, weil diese Szene so schön inszeniert ist. Man sieht ja selten, dass sie aus diesen Fenstern rausschauen. Die Kameraeinstellung ja war auch wieder eine ungewöhnliche. Dieser Blick, das ist so, wir haben so viele, es gibt einfach so viele Kameraeinstellungen, die man schon tausendmal gefühlt gesehen hat. Und immer wenn es so ein bisschen anders inszeniert wird, mal ein bisschen anders in Szene gesetzt wird oder einfach mal aus einem anderen Winkel, dann fällt das sofort auf. Und das ist hier an der Stelle, wenn Hawkeye und BJ an diesem Fenster stehen und nach draußen schauen, weil das so ein ungewöhnlicher Anblick ist, wirkt das nochmal so viel stärker, weil es aber auch so ein ruhiger, sentimentaler, gefühlvoller Moment ist, in dem Hawkeye sagt, das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Ich hatte Glück gehabt. Ich habe einmal gelernt, ohne meine Augen zu sehen, und dann habe ich die Augen wiederbekommen. Und da fühlt man auch einfach mit.
Total. Und das ist, weil du vorhin auch gesagt hast, dieser Satz ist, glaube ich, sehr wichtig. Ich habe gelernt, ohne meine Augen zu sehen, und dann habe ich sie wieder, also meine Sehkraft zurückbekommen, ist, glaube ich, so der Kern dieser Folge halt. Das geht natürlich, wie du auch gesagt hast, sehr schnell, aber das mussten sie halt in einer 20-Minuten-Episode unterbringen halt, ne? Also deshalb, also dafür finde ich, sie haben ja auch gesagt, es ist ein paar Tage gewesen, bis der Doktor wiederkommt und so. Also ist das, denke ich, im Rahmen dessen des Storytellings noch in Ordnung gewesen halt. Und dann endet die natürlich die Folge mit so einem typischen Mash, Karlauer, nämlich dass der gute Hawkeye nochmal so tut, als hätte er sein Augenlicht verloren und er wieder mit dem Verband bei den Schwestern reinkommt, bei dem Zelt, wo wir am Anfang der Folge waren, und sagt, ach, es ist schon wieder passiert, keine Ahnung, es ist ein Rückfall, wird aber sicher wieder und so. Vielleicht könnt ihr euch ein bisschen um mich kümmern. Die Schwestern, die riechen nicht nur Gas, sondern auch sofort Lunte. Ne? Denn die glauben es ihm keine Sekunde, ehrlich gesagt. Das merkst du auch so total.
Ich weiß nicht,
ne? So
im ersten Moment schon, aber in dem Moment, also spätestens in dem Moment, wo Hawkeye sagt, macht einfach weiter, was ihr macht, eure Unterwäsche bügeln, euch ausziehen, da hat sie die letzte begriffen, was das sein
aber
soll.
Ich fand's aber auch super, so die Bemerkung so, und so, und es ist super, wenn sie ihn da hinsetzt und dann schmeißt die eine Schwester ihm ja immer was zu und er fängt es halt.
Tasse zu und es ist so ein schöner Moment, bumm, oh, das hätte ich jetzt wohl nicht tun sollen.
Ja, und er wird rausgeschmissen halt aus dem Zelt und das ist eine sehr schöne Abschlussszene und ein Abschlussgag, ehrlich gesagt, ne? Und ich fand es auch sehr schön gelöst von den Schwestern, aber ich musste wirklich lachen, als Hawkeye reinkommt und sagt, ah, es ist noch eine Nachwehe und so, es wird aber sicher bald wieder und so.
Er ist halt ein Hallotri und so ein Hallotri muss solche kleinen Streiche machen. Hawkeye ist eben Hawkeye. Es ist immer noch der Hawkeye aus der ersten Staffel, den er auch bis zum Schluss nie ganz verloren hat, der muss immer wieder mal kommen, der so ein bisschen kleine Streiche macht, der Lausbub, das Schlitzohr, der den Schwestern nachsteigt, der kleine Tricks anstellt, liebenswerte kleine Tricks, aber naja,
Ich glaube, er so ganz ehrlich hat er auch nicht gehofft, dass er damit durchkommt oder geglaubt, dass er damit durchkommt, oder?
Wahrscheinlich
nicht. Also ich glaube nicht, dass er, ich glaube auch nicht, dass er sie für dumm hält. Ne? Also glaube ich nicht.
Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob er sich nicht doch irgendwie drauf gehofft hat. Vielleicht sieht sich ja doch. Also nur hätte ja nicht viel gesehen durch den Verband, durchaus an dem Schemen.
Abgesehen davon ist es natürlich sehr pubertär, ne?
Absolut,
also jetzt mal ohne Witz.
Er ist
ein erwachsener Mann. Er hat schon häufig geschnackselt, das wissen wir, ne? Und er ist Arzt. Also theoretisch so viel dürfte er nicht gesehen haben, was ihm nicht rudimentär bekannt ist. Weißt du?
Ja, aber es ist unanständig. Und dadurch wird es reizvoll.
Ja, das ist, da magst du schon recht
haben,
Felo. Ich glaube,
egal wie wenig der gesehen hat, einfach dadurch, dass die Situation, hätte sich jetzt einem vor ihm ausgezogen und er hätte durch diesen Verband durch wahrscheinlich nicht viel mehr als einen Schatten gesehen, wäre der Reiz da gewesen, dass es das Unanständige ist, das Verbotene, das Pubertier in ihm hätte das genossen, mehr hätte das gar nicht sein können, weil was er hätte dann im letzten Moment, oder er hätte dann gesagt, Überraschung, und sich die Binde von den Augen gerissen. Ich glaube, dann hätten sie ihn aber hochkant rausgeschmissen.
Ja, es ist, vielleicht ist es so einfach so auch so pubertär, wie wir gerade gesagt haben. Ja. Wie sagte schon El Bundy, als er sah, wie Bud Bundy in die Garderobe bzw. in die Mädchenumkleidekabine ein Loch in der Wand bohrte, da sagt er zu ihm, so niedrig. Viel zu niedrig, Junge, das muss höher, das muss höher. Und ja, und dieser Humor, ein bisschen lieben wir ihn ja doch bei ihm halt und so. Und ich fand es aber auch super, wie sie ihn ausgetribbelt haben mit dem Werfen, mit diesem Werfen der Tasse und ihn dann einfach wie in den, aber das hätte ich jetzt nicht machen sollen, ihn rauswerfen. Fand ich einfach, ich fand es ein schönes Ende der Folge. Also es ist tatsächlich eine rundrum gelungene Folge, ja, muss ich sagen, so als Fazit. Mhm. Halt, ne, da kann man ruhig mal ein Auge riskieren, ne?
Ne?
Ja, die sollte man sich peinlich genau in Augenschein nehmen, diese Folge, so wie wir das jetzt gemacht haben. Ich höre schon auf, Elo.
Ich schaue dir in die Augen, Kleines.
Ja, aber das ist so, es ist schon manchmal beeindruckend, was die so in 20 Minuten hinkriegen. Und dann sehe ich das auch darüber hinweg, dass es zu schnell erfolgt ist, diese Entwicklung halt.
Was,
ne?
Was Zeitabläufe angeht, das ist ein uraltes Mesh-Problem. Die können, das kann alles so in diesen Zeitabläufen gar nicht funktionieren. Patienten heilen manchmal innerhalb von wenigen Tagen oder gefühlt von Stunden. Einfach nur, weil man die Geschichte erzählen muss. Das ist, da muss man mit der gefühlten Zeit leben und das einfach hinnehmen. Das ist eine alte Mesh-Geschichte. Was soll's? Wenn wir die ganze Zeit, also nicht nur die 11 Staffeln nehmen, sondern die ganze Zeit, die innerhalb dieser 11 Staffeln passiert, hätte der Koreakrieg nicht 11 Jahre, sondern 50 Jahre gedauert, weil es hat ja immer in jeder Folge noch erzählt, wie viel Zeit vergeht, also immer noch mehr als dieser eine Tag, sondern es sind manchmal Wochen und Monate, die innerhalb von einer Folge vergehen und da müssten dann eigentlich in dieser Zeit noch irgendwelche parallelen Geschichten, die wir woanders her kennen, auch alle noch passieren. Also, wir leben hier in einer parallelen Zeitdimension.
Ja, du erinnerst dich noch an die eine Mesh-Folge, die wir besprochen haben. Die lief ein Jahr lang. Das war diese Neujahr bis Neujahr-Folge. Weißt du? Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Aber die handelte ja von einem Zeitablauf von einem Jahr. Das war diese Winchester-Folge Baseball-Spiel und dann die nächste Saison und da ist genau ein Jahr vergangen. Also alleine diese Folge wäre ein Drittel des ganzen Koreakriegs gewesen.
Ja, das stimmt.
Ja, also, ne?
Von Weihnachten bis Weihnachten, genau, ja, ja.
Ja, so in der Art, das hatte irgendwas, das war doch dann, wo Winchester am Ende da gelegen hat und so, weil er verloren hat, weil er so auf dieses Team gesetzt hat.
Den sterbenden Schwan von dem
Maisfeld. Und das ging genau um ein Jahr. Mhm. Und wie gesagt, und allein damit wäre diese Folge schon ein sehr signifikanter Teil des Ganzen gewesen.
Stimmt.
Ne? Nee, aber deshalb, da sehe ich sowas völlig darüber hinweg, weil einfach auch diese Entwicklung, sie wollten das halt so zeigen und es macht auch Sinn, das so zu tun. Ne, sonst hätte man ihn da sitzen müssen wie ein Schluck Wasser und er sagte, was mache ich denn jetzt halt, ne?
Ja, ich meine, heute würde man so eine Geschichte dann über die ganze Staffel erzählen. Das wäre es auch nicht gewesen, ganz ehrlich. Wäre das
für dich interessant gewesen, das über mehrere Folgen
nicht in,
zu ziehen,
nicht
diese Thematik?
Nicht in dieser Serie hätte mir das nicht gefallen, weil Mesh einfach so nicht funktioniert. Mesh hat genügend Tiefgang und hat genügend Ernsthaftigkeit, ohne dass es jetzt noch diesen Staffelbogen bräuchte, der das Ganze noch mal mehr einfasst und einkleidet. Also dieser Unrealismus, dass ich alles innerhalb dieser halben Stunde abhandeln kann, in dem kann ich leben, der gehört aber auch zum Mesh. Und in dieser kurzen Zeit bekomme ich eigentlich alles an Komik, an Drama, an Ernsthaftigkeit und Tiefgang, was ich brauche und brauch's nicht mehr und nicht in größerer, längerer Form. Also ich bräuchte solche Geschichten nicht über die ganze Staffel erzählt. Es gibt ja Dinge, die sich über längere Zeitraum erzählen, wie zum Beispiel eben in der 5. Staffel die Sache mit Margaret und ihrem Donald Penobscot. Ja. Das ist ja etwas, was sich über diese ganze 5. Staffel entwickelt. Aber eben
Donald
so als Penobscot. Komplette kleine Nebenhandlung meistens nur.
Ist immer so lang. Donald Penobscot. Er hat nur eine Augenbraue. Über welchem? Über beide. Über welchem Auge? Über beiden. Nee.
Ach, und ich dachte, echte Pinapskat hätten wir hinter uns gelassen. Aber ich suche auch eine aus der 5. Staffel aus. Ich bin echt der unsägliche Pinapskat.
Der unsägliche Pinapskat. Ja. Das ist wirklich, ne, das ist der talentierte Mr. Burns.
Ja.
Der untalentierte Mr. Burns.
Ja, ich meine, manchmal der talentierte Mr. Ripley, das geht doch auch bei, da geht es doch auch um einen Betrüger.
Ja.
Der untalentierte Mr. Burns.
Aber wie geil ich bei dem Clou nicht auf das Offensichtliche gekommen bin. Und ich habe heute schon den Tag überlegt, ob du irgendwie so ein hinter den Kulissen Schauspieler, aber auf das Offensichtlichste kommt man manchmal nicht.
Ja, so ist es. Manchmal ist es so einfach. So, ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende, weil...
Ich guck noch mal so durch meine Notizen, aber ich hab sonst eigentlich nichts mehr.
Nee. Nö, ich habe auch nicht mehr.
Da?
Ach, Kleinigkeiten, die sind alle nicht so wichtig.
Gibt eine Anspielung an Groucho Marx und so, ne? In dem Gehen, was er macht hier, in dem Duck Call ist er Hommage an Groucho Marx und so. Aber ansonsten nichts Besonderes mehr halt, ne? Also es ist ja auch schon einiges Besonderes in dieser Folge drin halt, ne?
Doch, also war eine sehr schöne Folge. Ich einfach schön, zwischendrin mal wieder eine Mesh-Folge besprochen zu haben. Das ist doch ein angenehmes Nachhausekommen. Ja, und
absolut.
Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, das wird dann für uns beide schon morgen Abend sein.
Ja, länger auch.
Dann gibt es wieder was Größeres hier, was mit Mesh wahrscheinlich eher wenig zu tun hat, aber wer weiß, vielleicht finden wir das sogar auch noch in der Verbindung. Krieg, das auf jeden Fall. Ansonsten wüsste ich noch nicht genau, was wir sonst für eine Verbindung finden, aber es geht um auch einen sehr schönen Film, einen meiner Lieblingsfilme, eine sehr fantastische Angelegenheit, ich verrate nichts und wartet einfach ab, das kommt dann ein bisschen später hier auch noch in den Sumpf rein. Und heute war es einfach schön, mal wieder über Mesh zu reden.
Absolut, ja.
Vielen Dank, Gregor.
Ich danke dir, Felo.
Ja, und vielen Dank, liebe Zuhörer. Wenn ihr Lust habt, schreibt Kommentare unter www.der-sumpf.de, könnt ihr das machen. Falls ihr eine E-Mail schreiben wollt, da gibt es das Formular auf der Seite, könnt ihr das machen. Postkarten gehen auch. Wie immer freue ich mich da sehr drüber. Ich habe die jetzt mittlerweile auch mal alle eingesammelt, weil die immer hier bei mir so unordentlich herumlagen und das geht eigentlich nicht, dass ich mich über Postkarten freue, die so wichtig sind und ich dann aber keine Ordnung in meiner Unordnung habe, um die Postkarten nicht wenigstens irgendwo sauber aufzuheben. Ich habe die wirklich schön alle gesammelt, ich habe alles durchgesucht, habe alle Postkarten gesammelt, die mir in den letzten Monaten geschickt worden sind und jetzt habe ich keine Ahnung, wo ich die hingelegt habe. Vorher wusste ich, wo die lagen. Ich habe sie überall rausspitzen sehen. Jetzt finde ich kein. Schickt mir neue Postkarten.
Oder Geschenke. Geschenke von der Wunschliste. Oder
Geschenke von der Wunschliste. Ja, könnt ihr auch gerne machen, wenn ihr das wollt. Müsst ihr nicht, aber ich freue mich natürlich drüber. So, das war's. Ja, wir, Gregor, wir sehen uns morgen Abend und ihr hört uns dann, bleib einfach da, ich komme dann wieder.
Bleib einfach da. Wir warten jetzt einfach, auch so Schlafmütze auf, Kamera lassen wir an und so. Dann.
Okay, bis bald, macht's gut, tschüss.
Tschüss. Lad dir dann mal meine Dings, meine Augen im Sand, die lade ich dir dann gleich mal hoch.
Vielleicht nenne ich das Augen in der Dunkelheit.
Ja, das ist eine der TNG-Folgen, die ich ganz selten gesehen habe, ehrlich gesagt. Es gibt so ein paar TNG-Folgen, die ich, also eine ist diese Folge, wo Picard Franke Jansen heiratet oder heiraten will.
Was?
Ja, die ist doch dabei. Die spielt doch diese wunderschöne Trill, glaube ich, oder so, die dann in diesem Ei ist im Transporterraum und was? Dann aufwacht und dann.
Ach
ja,
so, Frank, ja, Frank Jansen. Ja, 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 ja.
Das ist so eine Folge, die macht mir so. Die Folge habe ich, glaube ich, das ist die einzige nicht angeklickte Folge bei mir auf Netflix bei TNG, weil ich sie nie wieder gesehen habe. Auch unangenehm ist diese Spielefolge, wo die alle unter dieser Droge von diesem Computerspiel sind. Mit Wesley. Die mag ich auch überhaupt nicht. Dann habe ich lieber schnackselnde Geister. Weißt du? Dann
schnackselnde Geister für groß. Das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Die ist bescheuert und doof, aber es sind Dr. Crusher schnackselt mit einem Geist. Was kann das man nicht gut finden das an der Folge?
Das hast du damals, diesen Begriff hast du damals gemacht, wo wir auf der Babcon waren, wo wir an der Seite gesessen haben und diese Folge bei Ärzte auf. Weißt du noch, wo du gesagt hast, guck mal alle mit, wir müssen mal kurz, nehmt mal alle euer Bier mit, wir müssen mal kurz über Star Trek Ärzte reden. Und dann und dann mit dem Bier in diesem Seitending nach. Und dann fing das an, also da hast du das irgendwie mit den Schnackseln und die eine schnackselt immer mit einem Geist. Und irgendwie sowas. Und seitdem ist das im Kopf drin, auch mit diesem Geisterschnackseln irgendwie halt, ne? Nee. Das ist aber unangenehm.
Eine Kerze dafür.
Ja, aber auf jeden Fall gucke ich die Folge tatsächlich viel lieber als diese Spiele-Drogen-Folge oder diese.
Ich wüsste jetzt nicht mal, was Augen in der Dunkelheit. Ich weiß, es ist ein TNG-Titel, aber ich weiß nicht,
ja, was in der Folge das passiert. Ist die, wo Troy diese Visionen hat und dann in den Visionen in den Wolken fliegt.
Aha.
Nein, sie hat da wirklich, sie fliegt auf das ist total obskur. Das ist so eine, ich glaube, das ist so eine siebte Season Struggle-Ding, wo die am Ende so ein bisschen esoterisch wurden. Oder? Augen in der Dunkelheit. Das ist das, und selbst wenn du diese Szene siehst, kannst du dich trotzdem nicht dran erinnern. Genau, weil das so weird ist. Das ist so mega weird. Genau, Augen Night Terrors. Na gut, nee, ist vierte Staffel tatsächlich. Mh.
Ja. Wo die,
warte mal. Hier, warte mal. Da
die,
kannst du mal.
Wo die alle nicht richtig mal, schlafen und träumen und Albträume
ja,
haben.
Ja, irgendwie so, wenn du da mal.
Leichen plötzlich alle auf.
Ja, irgendwie sowas. Es ist vierte hier. Ich habe den Link mal unten rein. Wenn du da mal draufklickst und in die Mitte scrollst, dann siehst du diese Bilder. Und da ist auch dieses Bild von Troy, die in den Albträumen dann irgendwie. Aber selbst wenn, weißt du, wenn ich jetzt diese anderen Bilder sehe, ich kann mich an all das nicht erinnern.
Ja, ja, Dr. Crusher, die von diesen, das sind die Toten oder den Leichentüchern, die aufstehen. Und Picard, der da in dem Turbolift hockt.
Stimmt. Ja, und die Schlangen, ne?
Die Schlangen.
Genau, und die Schlangen. So, ja. Und Riker und die Schlangen an den Füßen und so, ne?
Und die muss ich mir jetzt anschauen.
Oh Gott, ey. Und das ist doch, das ist diese Geinen-Folge mit dem Phaser, wo sie diesen absurd großen Phaser hat unter der Theke. Doch, da ist unten ein Bild. Ne, genau, ja, ja. Da hat sie doch diesen absurd großen Phaser. Und damit beendet sie quasi so einen Streik, so ein, boah, ist das Trash,
Barkeeper,
Alter.
Barkeeper müssen immer eine Waffe unterm Tresen haben.
Da halte ich es tatsächlich mit Quark, wo Odo ihnen sagt, warum haben Sie denn einen Phaser? Ich war mal Koch auf einem Ferengi-Schiff, wo alle Ferengis sich als Restaurantkritiker gesehen haben. Und seitdem habe ich immer einen Phaser dabei. Und oh, ich hätte so gern Deep Space Nine auf Blu-ray, Alter. Einfach nur so eine Blu-ray-Box davon.
Ja.
Und dann auf nichts mehr angewiesen sein, Streaming, dies, das und so, weißt du.
Ach,
das
ja.
ist echt.
Ich muss bei Gelegenheit mal so langsam meine DVD-Blu-ray-Boxen-Sammlung komplettieren, aber.
Ist immer so viel Geld, weißt du?
Ja.
Ja, du bist ja, du, die spielt kein, du hast gesagt, für dich spielt Geld keine Rolle.
Genau, ja. Weil ich keins habe, also spielt Geld in meinem Leben keine Rolle.
Genau. Du hast gesagt, hast du nicht gesagt, du lehnst das Konzept Geld ab, deshalb hast du kein Problem damit.
Genau, deshalb habe ich keins.
Ja. Ich bezahle immer, sie wollen sicher für diese Waren jetzt Geld an der Kasse, aber ich habe etwas, was viel mehr wert ist, ein guter Rat. Ne? Denn hören Sie zu, Gott bürdet Ihnen nie mehr auf, als Sie auch tragen können. Und während dich dann im Hintergrund so die Wachen, so die Security-Leute vom Netto rausziehen und so, weißt du, ey, für euch habe ich auch einen guten Rat, meine Freunde. Ne?
Zahle mit meinem guten Namen und einem Lächeln.
Guten Tag. Ich musste so lachen. Ich habe jetzt so einen Film gesehen, so einen Trailer gesehen mit Keanu Reeves, wo er so eine Art Schutzengel spielt. Und er ist dann so ein kleiner Schutzengel. Da gibt es wohl auch so wie Privat- und Kassenpatienten so eine gewisse, er ist so ein kleiner Schutzengel. Und er hat dann halt so jemanden, den er betreut, und der ist so ein bisschen so ein Loser. Und dem tauscht er sein Leben mit so einem total reichen Typen. Also die tauschen die Leben quasi. Ne? Mhm. Und er sagt dann so, ich habe ihm jetzt quasi unfassbar viel Geld gegeben, weil ich ihm zeigen wollte, dass Geld seine Probleme nicht löst. Und was jetzt passiert? Tja, wie sich herausgestellt hat, löst Geld seine Probleme. Und jetzt habe ich das Problem, es ihm wieder wegzunehmen. Und das fand ich einfach, wie sich herausstellte, löst Geld seine Probleme. Und das fand ich einfach. Und dann sieht er auch so John Wick-mäßig aus, so mit diesen langen Haaren und so. Tja, leider hat Geld seine Probleme gelöst.
Und auch Alkohol ist eine Lösung.
Ja, du, wie gesagt, du kannst dich ja anbieten, dass du einfach für guten Rat für Geld oder guten Rat oder du bietest Dienstleistungen an, weißt du?
Ja, ja.
Soll ich ihnen einfach so sagen, hey, ich brauche keine Almosen, ich tanze für mein Geld. Ja, Felo. Du könntest in Köln Stadt bekannt werden.
Ne? Was heißt werden?
Er ist der große Tänzer. Ne?
Ja, sowieso. Ich tanze wie ein junger Rettich. So, aber ich muss mir mal.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ja.